Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Dr. Maria Richnow und ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Heute tauchen wir mal tief in ein Thema ein, das seit Jahrzehnten Ökonomen und auch Politiker gleichermaßen beschäftigt, die sogenannte Phillips-Kurve. Dabei stellen wir uns die Fragen, ob es wirklich einen wählbaren Kompromiss zwischen der Inflation und der Arbeitslosigkeit gibt und welche wirtschaftspolitischen Implikationen sich daraus ergeben könnten. Um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ist heute Dr. Gerald Müller mein Gesprächspartner. Er ist Bond-Experte und Volkswirt bei uns bei der Plutos. Herzlich willkommen, Herr Dr. Müller.
Ja, hallo.
Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Einschätzungen zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Wollen wir mal direkt starten. In einer der letzten Folgen haben wir ja auch über die Inflation und über das geplante Schuldenpaket gesprochen. Ne, diese 800 Milliarden stehen hier im Raum, übertragen auf pro Kopf. Wären das 10.000 Euro gerechnet auf 10 Jahre, was natürlich auch alles erstmal finanziert werden müsste. Den Stimmen zufolge, was wir jetzt so ein bisschen die letzten Wochen auch gehört haben, zeigt es, dass die Ökonomen in Deutschland sich eigentlich sehr uneins sind bei der wirtschaftlichen und bei der konjunkturellen Bewertung der ganzen Maßnahmen. Daher wollen wir jetzt so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, uns mal so ein bisschen die Theorie dahinter anzuschauen, welche Theorie dahinter steht. Und da würde ich gerne mal, wie vorher schon angedeutet, die Phillips-Kurve in den Raum werfen. Herr Dr. Müller, wollen Sie uns hierzu mal schon so ein bisschen einführen und was dazu erzählen?
Ja, also die Phillips-Kurve beschreibt ja den Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Und Inflation ist ja jetzt auch das Thema bei diesem Schuldenpaket. Denn es drängt sich ja die Frage auf, wie ist das letztlich zu finanzieren? Wird das durch Verdrängung finanziert? Das heißt, werden weniger private Investitionen getätigt, nicht? Vielleicht weil der Zins ansteigt, oder haben wir weniger Konsum, weil doch irgendwo noch eine Steuer erhöht werden wird, um dieses Paket zu finanzieren, oder spart der Staat an anderer Stelle, reduziert zum Beispiel so die Sozialausgaben. Was natürlich noch passieren kann, ist, dass es tatsächlich zusätzliche Nachfrage generiert, dieses Paket. Die könnte dann entweder aus dem Ausland bedient werden, liegt natürlich auf der Hand, zum Beispiel Rüstungsimporte, dass man irgendwie Rüstungsgüter nicht selber produziert, sondern sie importiert. Oder aber es führt wirklich zu mehr Auslastung der Firmen im Inland, also zu einer besseren Auslastung, zur sinkenden Arbeitslosigkeit. Aber wir haben ja schon an manchen Stellen fehlende Arbeitskräfte, und dann ist das Risiko natürlich groß, dass wir auch steigende Inflation sehen. Ne? Genau das haben die Marktanalysten auch gesehen, und die Zinsen sind sofort in die Höhe geschossen, die Inflationserwartungen sind in die Höhe geschossen. Da ist eben genau dieser Zusammenhang befürchtet worden von den Analysten.
Ich habe jetzt schon die sogenannte Phillips-Kurve in den Raum geworfen. Die Phillips-Kurve geht zurück auf den neuseeländisch-britischen Ökonomen Alban William Eusebio Phillips, wurde 1958 entwickelt und wurde dann im Zusammenhang in den 1950er Jahren als empirischer Zusammenhang in den 1950er Jahren zwischen der Arbeitslosenquote und eben der Lohnsteigerungsrate entdeckt und später eben auch noch auf die Inflation übertragen. Unser damaliger Finanz- und Wirtschaftsminister und natürlich auch späterer Bundeskanzler Helmut Schmidt hat es sehr trivial und sehr provokant eigentlich 1972 ausgedrückt als lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Wie hat sich jetzt dieses Konzept im Laufe der Zeit entwickelt und warum wurde das überhaupt so kontrovers diskutiert?
Ja, also wichtige Eckpunkte haben Sie ja jetzt schon genannt. Nicht? Ursprünglich war dieses Konzept einfach nur der Zusammenhang zwischen steigenden Nominallöhnen und Arbeitslosigkeit. Und das liegt ja auf der Hand. Also wenn die Arbeitslosigkeit niedrig ist, dann haben die Arbeitnehmer, haben die Gewerkschaften natürlich einen längeren Hebel, können stärkere Nominallohnsteigerungen verlangen. Und andersrum, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, dann hat jeder Angst um seinen Arbeitsplatz, dann sind hier wahrscheinlich die Forderungen dann nicht so hoch. Interessant wurde das Ganze erst, als zwei Ökonomen, das waren der Robert Solow und Paul Samuelson, das Ganze versucht haben, in einen gesamtwirtschaftlichen Rahmen zu passen und dann zu einem Modell gekommen sind, wo sich der Wirkungszusammenhang auch umkehren ließ. Also wo dann durch höhere Inflation auch mehr Beschäftigung formuliert die Folge haben konnte. Das ist natürlich interessant und ja, da gab es verschiedene Erklärungsansätze dazu, warum das der Fall sein kann. Ja, ein Erklärungsansatz wird auch an den Universitäten und Hochschulen gerne gelehrt. Das ist die neoklassische Synthese, weil es eben so viele Modelle zusammenführt. Einerseits eben die klassische Theorie, dass Arbeitslosigkeit vor allen Dingen von den Reallöhnen abhängt und andererseits eben dieser keynesianische Ansatz, dass man mit Nachfragepolitik hier einen positiven Beschäftigungseffekt erzielen kann. Worin liegt die Logik? Also die Überlegung ist, dass wenn ich Inflation generiere durch staatliche Nachfrage, dann hat das ja zur Folge, dass die Reallöhne fallen. Nicht? Das sehen die Unternehmen, die sagen, oh, wunderbar, die Reallöhne sind niedriger als eben vor der Maßnahme, da stellen wir doch mehr Leute ein. Das hat dann einen positiven Beschäftigungseffekt und nicht? Das ist genau das, was wir haben wollen mit unserer Nachfragepolitik. Warum funktioniert das? Naja, weil die Arbeitnehmer das im ersten Augenblick nicht sehen. Die sehen halt, sie haben hier ihre Nominallöhne, sie passen da ihr Angebot nicht drauf an. Das bedeutet aber auch, dass irgendwie diese Informationen ungleich verteilt sind. Also irgendwie haben die Unternehmen dann mehr Informationen über Inflation als die Arbeitnehmer und die geben sich dieser Lohnillusion hin und passen da ihr Verhalten nicht an. Das ist nicht so ganz plausibel. Nach meiner Meinung, dass es auch kritisiert wurde, nicht? Da gab es Modelle mit rationalen Erwartungen, wo wirklich alle Informationen auch von den Arbeitnehmern schon verarbeitet werden. Das nicht. Aber ich meine, es ist natürlich auch so, dass Arbeitnehmer nicht unbedingt gleich höhere Löhne fördern können, nicht? Da gibt es vertragliche Bindungen, Laufzeiten von Gewerkschaftsverträgen und so weiter. Also an der Stelle, denke ich, hat dieses Modell durchaus eine gewisse Bedeutung, aber so richtig, naja, es funktioniert halt gut, um Studenten etwas beizubringen.
Heute erleben wir ja sehr, sehr viele wirtschaftliche Herausforderungen. Schauen wir uns mal die Inflation an oder die gestiegenen Zinssätze oder auch unsere klar unsichere Konjunkturlage. Ist die Phillips-Kurve, was denken Sie, heute noch ein sinnvolles Instrument oder ein sinnvolles Werkzeug für Wirtschaftspolitiker? Oder gibt es mittlerweile sogar differenziertere Modelle, die man eher heranziehen könnte oder die einfach eher verstehen lassen, wie Inflation und Arbeitslosigkeit zusammenhängen?
Ja, also bislang haben wir ja über die neoklassische Synthese gesprochen. Ein Erklärungsansatz. Ein weiterer Erklärungsansatz, der sehr viel besser in meinen Augen funktioniert, sind Modelle, in denen auch Preisrigiditäten, Preisstarrheiten auftauchen. Nicht? Also wenn es so ist, dass Unternehmen, nehmen wir das Beispiel, die Notenbank reduziert die Geldmenge um 10%, so würden die Klassiker sagen, das hat überhaupt keine realwirtschaftlichen Folgen. Alle Preise werden dann einfach um 10% gesenkt. Alle Löhne werden um 10% gesenkt und die Arbeitslosigkeit ist genau die gleiche. Jetzt kommen die Keynesianer aber und sagen, nein, das ist nicht so. Was passieren wird, ist, dass die Unternehmen reagieren werden, indem sie ihre Produktionsmenge reduzieren. Sie sehen ja jetzt weniger Nachfrage, sie reduzieren ihre Produktionsmenge, sie reduzieren nicht die Preise. Das Ganze führt zu einer Wirtschaftskrise und umgekehrt könnte man natürlich schließen, dass wenn in einer solchen Situation die Politik mit einer Stimulierung, mit einer Erhöhung der Geldmenge reagieren würde, dass das entsprechend positive Auswirkungen hat. Also wenn es wirklich so ist, dass Unternehmen ihre Preise nur sehr verzögert anpassen, dann haben wir hier Spielraum für wirtschaftspolitische Maßnahmen. Aber was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass es natürlich auch in diesen keynesianischen Ansätzen verschiedene Situationen gibt, die man dabei beachten muss. Ne? Wir können sehr wohl auch in diesen Modellen Situationen haben, wo es überhaupt gar keine Arbeitslosigkeit gibt, weil es gibt immer so einen Bottensatz an Arbeitslosigkeit. Es gibt immer jemand, der irgendwie gerade fertig geworden ist mit dem Studium und einen Arbeitsplatz sucht oder einen Arbeitsplatzwechsel vorhat oder so. Da kann man auch politisch dann das nicht weiter runter drücken. Es gibt die Situation, wie sich die Klassiker das vorstellen, dass es einfach Arbeitslosigkeit gibt, weil die Löhne zu hoch sind. Nicht? Dann ist die Produktivität der Arbeitnehmer nicht hoch genug, um den gewünschten Lohn zu zahlen. Das Lohnniveau ist so hoch, dass sich viele wünschen darf, zu diesem Niveau zu arbeiten, aber sie haben halt nicht, ihre Tätigkeiten haben nicht die entsprechende Produktivität. Dann ist die Lösung, den Lohn zu senken. Und die dritte Situation ist eben diese beschriebene Situation. Es fehlt an Nachfrage. Und nur wenn es wirklich das Problem ist, dann nutzt es auch hier staatlich einzugreifen. Jetzt muss ich noch kurz was sagen zu diesen Preisrigiditäten. Warum können denn die überhaupt auftreten? Nicht? Da gibt es verschiedene Schulen unter den Keynesianern. Da gibt es Neo-Keynesianer, da gibt es Neu-Keynesianer, da gibt es Post-Keynesianer. Alle haben irgendwie so einen unterschiedlichen Erklärungsansatz. Ein Ansatz ist eben, dass Preisänderungen mit dem Unternehmen mit Kosten verbunden sind, Informationskosten. Nicht? Da müssen neue Preistabellen geschrieben werden, die Abnehmer müssen informiert werden und so weiter. Das ist ein Erklärungsgrund, wahrscheinlich der einfachste. Dann gibt es Modelle, die eben nicht von perfekter Konkurrenz ausgehen, sondern die monopolistische Strukturen oder monopolistische Konkurrenz unterstellen. Also jeder hat so sein eigenes Produkt, da kann er Preispolitik mit betreiben. Und es gibt Modelle mit Markup, wo eben die Unternehmen nicht ihren Gewinn maximieren, sondern einfach einen gewissen Aufschlag auf die Löhne drauf schlagen und so ihre Preise festlegen. Also es gibt verschiedene Ansätze. Ich habe da, muss ich sagen, auch den Überblick verloren mittlerweile. Aber diese Modelle funktionieren tatsächlich in der Praxis relativ gut.
Wollen wir jetzt noch mal ein bisschen zu der Grundthese der Phillips-Kurve zurückgehen, die ja besagt, dass niedrige Arbeitslosigkeit meist mit steigenden Löhnen einhergeht, was ja später natürlich auch übertragen wurde des Modells auf die Inflation. Wie wir jetzt so ein bisschen gesehen haben, ist das, wenn wir das jetzt kurzfristig betrachten, hat es durchaus seinen Sinn und könnten wir hier doch auch die These bestätigen. Sehen wir uns das natürlich jetzt ein bisschen mehr in einem Gesamtkonstrukt an und erweitern auch mal ein bisschen die Zeitspanne, sehen wir, dass das der Langfristigkeit ihre Gültigkeit verliert. Was haben Sie jetzt noch für einen kleinen Ausblick für unsere Zuhörer, wie man das jetzt erreichen kann, dass die Arbeitslosigkeit da jetzt niedrig bleibt und die Auslastung hoch bleibt?
Ja, was Sie beschrieben haben, ist so ein bisschen der Konsens, wie er heute an den Hochschulen, an den Universitäten gelehrt wird. Phillips-Kurve funktioniert kurzfristig. Ich kann kurzfristig Strohfeuerpolitik die Nachfrage anheizen und habe dann kurzfristig auch einen Effekt auf die Arbeitslosigkeit. Aber langfristig habe ich da keinen Effekt auf den Wohlstand eines Landes. Das ist so die These, wie sie heute an vielen Hochschulen gelehrt wird. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich muss sagen, wenn es tatsächlich der Politik gelingt, einer Volkswirtschaft immer nahe an der Auslastung zu halten, dann hat das auch langfristig Wohlfahrtseffekte. Nicht? Man kann einfach viel mehr Produkte entwickeln. Der technologische Fortschritt hat eine festere Basis, als wenn wir eine Ökonomie haben, die eben nur zu 90% ausgelastet ist und nicht zu 100%. Also ich finde, Nachfragepolitik hat sehr wohl seine Berechtigung, hat auch langfristige Folgen. Aber es gibt eben einige Dinge dabei zu beachten. Nicht? Das eine habe ich schon geschildert, man muss erstmal beurteilen, in welcher Situation ist man überhaupt, was ist das Problem, sind es zu hohe Löhne, ist es eine fehlende Nachfrage und entsprechend ist die Politik dann auch, sind die Schwerpunkte dann auch zu setzen. Man muss auch natürlich die Angebotsseite im Auge haben, sind es irgendwelche anderen Friktionen, die hier zur Arbeitslosigkeit führen, wo man eben die Funktionalität des Arbeitsmarktes verbessern muss oder wo man vielleicht Bürokratie reduzieren muss oder solche Dinge tun muss, damit die Unternehmen hier mehr nachfragen. Und wenn man sich dann entschließt, Nachfragepolitik zu machen, dann haben wir wieder zwei Schulen. Dann haben wir die Fiskalisten und wir haben die Monetaristen. Die haben die Fiskalisten, die sagen, macht das mit der Fiskalpolitik, Steuersenkungen, Ausgaben erhöhen. Dann gibt es Monetaristen, die sagen, also das Einzige, was wirkt, sind Zinsänderungen. Ich denke, beides hat seine Berechtigung. Beides hat eine unterschiedliche Zeitverzögerung. Und deshalb muss das zusammenspielen. Also man muss dann beides abgestimmt betreiben und vor allen Dingen nicht gegeneinander. Also wir haben im Augenblick haben wir eine Zinspolitik, die immer noch bremsend wirkt und andererseits wollen wir jetzt mit der Fiskalpolitik beschleunigend wirken. Also das muss irgendwie abgestimmt werden. Und wenn man sich dann zu nachfragewirksamen Leistungen entschließt, dann sollten die doch auch möglichst schnell wirken. Da hätte ich jetzt bei dem Investitionspaket hier meine Zweifel, dass das schnell wirkt. Da sind solche Dinge wahrscheinlich doch günstiger. Wir haben es in den Corona-Jahren in den USA gesehen. Da haben die Bürger Schecks bekommen, mehrfach 2020, 2021. So, was waren das so pro Kopf? Waren das so 1200 US-Dollar? Und das hat sofort Nachfrageeffekte nach sich gezogen, nicht? Wenn man sich dann die Einzelhandelsumsätze anschaut, das hat sofort dazu geführt, dass die Amerikaner mehr Geld ausgegeben haben. Da hatte man sofort einen Effekt. Das wird man jetzt hier bei den Investitionsprogrammen hier in Deutschland, wahrscheinlich wird man da irgendwie 2 Jahre Verzögerung einrechnen müssen.
Was denken Sie, welche realpolitischen Folgen hat es das Wirtschaftspaket unter den angesprochenen Gesichtspunkten, die wir gerade schon so ein bisschen erörtert haben?
Ja, ich bin da niemand, der sagt, das hat jetzt nur diesen Effekt oder nur diesen Effekt. Ökonomie ist halt, wie wir es ja gerade vielleicht auch gemerkt haben im Gespräch, eine recht komplexe Geschichte. Und so wird das wahrscheinlich auch mit diesem Schuldenpaket sein, dass das nicht den einen alleinigen Effekt hat, sondern es wird eben viele Effekte haben. Das wird sicherlich an mancher Stelle, gerade in Bereichen, wo jetzt schon die Auslastung hoch ist, auch zu höheren Preisen führen, so wie wir das diskutiert haben. Es wird auch dazu führen, dass wir Rüstungsgüter importieren, dass unsere Importe steigen, vielleicht auch von anderen Produkten. Es wird sicherlich auch dazu kommen, dass die Regierung sich im Koalitionsvertrag nochmal Gedanken machen muss um die Gegenfinanzierung dieses riesigen Paketes. Wo kann der Staat effizienter werden mit seinen Ausgaben? Unter dem Strich wird wahrscheinlich auch ein bisschen Konsumverzicht bei uns übrig bleiben.
Herr Dr. Müller, vielen, vielen Dank für diese spannenden Ein- und auch Ausblicke, gerade im Bezug auf das Schuldenpaket und auf die Theorie, die eventuell dahinter steht. Wir haben gelernt, dass die sogenannte Phillips-Kurve zwar ein sehr, sehr wertvolles, aber natürlich in keinster Weise ein unumstrittenes Konzept ist. Und gerade in der aktuellen politischen Lage ist es immer entscheidend, klug zwischen den kurzfristigen Effekten und natürlich auch den langfristigen Konsequenzen abzuwägen.
Ja, sehr gerne. Also ich hoffe, ich konnte so ein bisschen darstellen, dass das Paket sicherlich auch einen positiven Effekt haben wird auf unsere Auslastung, aber eben nicht nur alleine auf die Auslastung gehen wird, sondern dass auch Nebeneffekte zu beachten sind. Ja, und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich möchte auch unseren Zuhörern danken. Und falls Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und lassen Sie eine Bewertung da. Falls Sie eine Frage haben, können Sie die gerne natürlich an uns stellen. Ich richte die natürlich auch an den Herrn Dr. Müller und gebe sie weiter, dass wir da auch zu einem schönen Abschluss kommen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und alles Gute.
Disclaimer. Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bluters Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Bluters Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.